Ja, willkommen an diesem Morgen. Mag ein paar Dinge abdecken mit dem Teaching, versuche es wieder prägnant zu halten. Hab innerlich so ein bisschen das Hinschauen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel, aber das möchte ich einfach euch sagen, mitteilen. Gut, starten wir bei was ganz Praktischem, und zwar wie angekündigt zur Atemtechnik. Technik ist nicht, manchmal sage ich, das ist keine Meditation, ist keine Technik, klar. Und Atemreise ist auch keine Technik. Und deshalb, dennoch ist Technik was Gutes. Stan Grof, der Hauptentwickler oder der große Erfinder im Grunde oder Wiederentdecker des holotropen Atmens, nennt es Technologies of the Sacred. Also Technologien des Heiligen. Also die Kunst, wie öffne ich Räume im Bewusstsein, dass das Heilige, das Sein, das Göttliche, die Tiefe meines Wesens erscheint. Wir leben in einer Raum-Zeit-Welt. Wenn ich durch die Tür raus will, ist egal, wie viel ich hier meditiert habe, brauche ich diese Tür und nicht die Wand. Das ist Technik. Das funktioniert dort und hier nicht. Also für ganz wenige vielleicht auch mit der Wand, aber die meisten von uns sind da nicht. Das ist Technik. Und Technik zum Atmen. Also gestern, und nehmt das bitte nie als Kritik. Ich selber mag Kritik nicht, weil ich die immer destruktiv und aggressiv finde, irgendwie. Mir geht es um was anderes. Mir geht es um, das ist gut und jetzt tun wir den nächsten Entwicklungsschritt. Also, wie Durkheim gefragt, er hat nie gefragt, woran leidest du? Sondern er hat immer gesagt, okay, was ist dein nächster Entwicklungsschritt? Ja, ich habe schwere Depressionen. So, okay, gibt's, ist menschlich. Was ist dein nächster Entwicklungsschritt? Und das auch für unsere Atemreise. Gestern waren wir stark eben jeder für sich und jede für sich. Und das ist natürlich Technik. Von mir reingegeben, wenn ich euch im Liegen starten lasse. Logisch. Wenn ihr sitzt, seid ihr viel mehr in der Gruppe. Deshalb begleite ich euch bei der Meditation im Liegen, auch indem ich stehe oder rumlaufe, damit ich eure je eigene Welt füllen kann. Während im Sitzen kann ich mitsitzen, sind wir eine Welt. Das ist der Unterschied. Und das war natürlich marsch erdige, kraftvolle Musik von Irfan. Das ist eine tolle Gruppe. Und das bringt in diese tiefen Prozesse noch in den Ausdruck. Das ist alles gut. Jetzt machen wir aber einen anderen Schritt. Heute Nachmittag möchte ich eine Atemreise machen, die heißt transpersonale Atemreise, Atemprozess. Und die startet im Sitzen. Und du kannst auch im Sitzen bleiben. Nähere Details sage ich heute Nachmittag. Aber ich mag das jetzt schon mal sagen, weil mir es sehr wichtig ist. Und meine Einladung an euch ist, die Energie mehr zu containen. Also Ausdruck ist gut, aber es ist nur die halbe Miete. Die Energie in dir zu halten, weil wenn wir zu schnell in den Ausdruck gehen, spüren wir oft nicht fein genug, wie sich's innen anfühlt. Beides ist wichtig und wir machen beide Schritte. Und dazu unterstützt euch das Sitzen und diese nicht ganz so erdig wuchtige Musik. Die ist auch stark und ihr habt Zeit für euch. Aber die hat mehr einen Bogen, die ist anders, mehrere Stücke zusammengesetzt. Und das hilft mehr im Spüren zu sein. Und das Sitzen lässt euch mehr das Feld fühlen. Das ist eine interessante Erfahrung, die wir mit dem Atmen manchmal nicht ganz so leicht hinkriegen. Da in den tiefen Atemarbeit sind wir sehr schnell bei uns selber. Das ist ja auch gut. Und dann auch im Sitzen, meine Erfahrung ist im Sitzen, was das holotrope Atmen klassisch eigentlich nicht hat. Im Sitzen kannst du die Gruppe gut spüren. Also wir öffnen unser Bewusstsein im Atmen ja auch für die anderen. Wir spüren plötzlich die anderen. Und das ist richtig klasse. Also das mit reinzunehmen. So dieses auch, ich bin da und ich lasse mich zu und ich bin frei und alles, was ich spüre, darf sein. Und gleichzeitig fühle ich die Gruppe als Ganzes und bin mit euch. Ein bisschen dieses, was wir gestern hatten mit dem Lebensalltag gestalten, da war ein Punkt von, wie können andere an meiner Seite wachsen, hier so auch. Wie können alle hier gut sich entwickeln. So. Und dann dazu passt nochmal ein Stück Hilfe mit der Atemtechnik. Die Nasenatmung, wie gesagt, das contained mehr, ist mehr aus dem Yogischen. Und die Mundatmung führt uns eigentlich mehr ins, also von den Traditionen her, ins Tantra-Feld, also ins somatische Tantra. Und, oder in schamanische Praktiken, eine alte Trance-Technik, Trance-Tanz. Und das bringt mehr Energie rein, bringt mehr auch Drama halt. Ist die Gefahr, dass wir in den Emotionen drin rumrudern. Und für die Mundatmung gibt es ein paar Optimierungen. Also du atmest, ich mache mal ein bisschen vor, du atmest durch die Nase, ja? Das heißt gebundener Atem, ja, oder Zirkulatem. Und du kannst dabei bleiben. Ja? Wenn ich jetzt zur Mundatmung gehe, die einfache Mundatmung ist einfach, ich mache den Mund auf. Ja? Wenn ihr die Lippen schürzt, bremst ihr euch. Ich würde euch empfehlen, es nicht zu machen. Es gibt eine andere Technik. Es gibt in dem, wenn wir die Lippen schürzen, gibt es einen Impuls drin, der ist richtig. Dieses, dass der Atem nicht so reinhaut. Und das wäre eine andere Technik, die ich euch empfehlen würde. Und das ist der, das kommt aus dem Tantra, so tantrischer Atem. Das geht so, dass ihr die Zungenspitze nach oben legt, an den Gaumen beim Einatmen und beim Ausatmen frei. Da kommt auch mehr Atem, ja? Und ihr habt nicht dieses, wenn ihr zu stark, bei einigen war das gestern, ihr habt euch dann ein bisschen sehr angestrengt, so ein bisschen dampflockartig, ja? Da kommt man auch zu was, dann kommt auch zu tiefen Erfahrungen, aber ihr macht euch mehr Mühe als nötig. Die Empfehlung ist, dass ich mag da immer nicht eingreifen, weil ich denke, da habe ich eine tiefe Ehrfurcht vor euren Prozessen, ja. Und da ist eine innere Weisheit drin, aber einfach zur Erleichterung für eure Atempraxis, diesen Tantra-Atem zu nutzen. Ihr könnt auch mal einen Wechselatem probieren, Nase ein, Mund aus oder umgekehrt, könnt ihr probieren. Wichtig ist, dass ihr euch nicht verwickelt mit allen möglichen Atemtechniken, es soll simpel bleiben. Ja? Also, ich würde vorschlagen, Nasenatmung, contained die Energie oder Mundatmung ganz frei, einfach das ist das, was Grof lehrt. Grof lehrt das alles nicht, was ich erzähle gerade. Ja. Grof sagt einfach, atme schneller, kräftiger, wurscht, wie du das hinkriegst. Ja, so. Und um es mehr auch in dieser Sitzqualität, die ich eben beschrieben habe, in unserem Stil, das ist ja Retreat, wir machen ja nicht holotropes Atmen. Ja, das ist ja Retreat, also es hat eine starke Tiefung, nicht nur zur Psychodynamik, also unserer Biografie, Emotionen etc., sondern auch zur spirituellen Öffnung. Das ist ja der Sinn unserer Arbeit hier. Und also wir verbinden ja beides. Und da ist es contained mit dieser tantrischen Atmung, ich nenne es jetzt mal so, wie es heißt. Hilfreich. Und du kannst spüren, sag mal, je leiser das ist, es geht nicht um leise, versteht mich nicht falsch. Ja, ihr dürft schon auch mal einen Ton geben oder das Abend davor hören, das ist nicht der Punkt. Aber je leiser das ist, umso freier ist es. Es ist relativ leise, ja. Es ist ein tiefes Atmen. Ja, es ist frei. Dazu mag ich euch noch ein bisschen hinlocken, in diese Richtung atmen. Nehmt es, wie gesagt, als Optimierung, als nächsten Schritt. Gut, das wollte ich zum Atmen, zur Atemtechnik, Technologies of the Sacred sagen. Es ist hilfreich, also mir hat es schon oft geholfen, mich exakt an die Technik zu halten oder wieder zu ihr zurückzukehren, wenn ich mich verloren habe. Richtig, richtig super, Gold wert. Gut. Nächster Schritt, ein bisschen was vor. Was ich euch versprochen habe auch, ist, euch zu skizzieren. Wir machen das nicht als durchgeführte Übung, weil ich ein paar andere Übungen vorhabe und auch in eine andere Richtung will. Aber ich möchte euch das skizzieren. Das ist wirklich ein Schlüssel, das ist ein Generalschlüssel für die Arbeit mit Emotionen. Und einige kennen das vielleicht. Und das gibt's auch, ich habe euch meine CDs mitgebracht, wie gewohnt, und das gibt's auch auf CD. Das sind die 5 Schritte der Arbeit mit Emotionen nach John Velvet. John Velvet ist spiritueller Lehrer, ist buddhistischer Lehrer, Schüler von Chögyam Trungpa gewesen, wie Reginald Ray und Pema Chödrön. Und Psychotherapeut als Ausbildungslehrer. Und er hat ganz viel, er hat tolle Bücher über Beziehungen geschrieben, ganz viel Beziehungspsychologie gemacht, Liebe und Gefährtenschaft. Und von ihm sind, ich ziehe es ein bisschen zusammen, kristallisiert aus seinen Büchern 5 Schritte der Arbeit mit Emotionen. Das ist eine Meditationspraxis oder ein Inquiry, ein seelisch, ein somatisches. Also, das geht so. Du spürst eine Emotion und Emotion kann, das ist egal, wie wir die bewerten, kann auch eine Juckeligkeit sein. Manchmal sind wir juckelig, das fühlt sich nicht in sich schlecht an, aber das ist so eine diffuse Energie, mit der wir gerade nicht viel anfangen können. Oder wir sind wütend, Klassiker. Oder wir sind traurig, oder wir sind ärgerlich, oder wir sind irritiert. Irritation ist eine Emotion. Oder wir sind eifersüchtig, oder wir sind neidisch, oder wir sind glücklich, damit arbeiten wir normalerweise nicht als Emotionen. Die Alten haben damit gearbeitet, weil die gesagt haben, es ist viel schwieriger, jemanden vom Glücklichsein loszubekommen, als vom Schmerz. Deshalb sind die sogenannten positiv bewährten Emotionen viel schwieriger, weil sie die Gefahr haben, sie machen uns zwar happy, aber sie haben die Gefahr, dass wir da stehen bleiben. Dass wir glücklich sein wollen. Wir wollen gar nicht erwachen, wir wollen glücklich sein. Das Erwachen, das eigentliche Glück ist, haben wir halt dann noch nicht gecheckt. Gut, also Emotion. Hilfreich ist immer, wo im Körper ist das Zentrum? Die meisten Emotionen spüren wir irgendwo somatisch. Die tauchen nicht nur im Mind auf, sonst ist es keine Emotion. Die spüren wir im Körper. Und die sind entweder überall oder sie haben einen speziellen Ort. Und wenn sie überall sind, haben sie auch einen Ort, wo sie am meisten sind. Also, wenn ich Wut spüre, spüre ich die auf dem ganzen Körper. Ich spüre sie vielleicht zentriert im Solarplexus. Zum Beispiel. Also, das Erste ist, erster Schritt ist, wo im Körper sein, im Körperfeld, fühlst du die und dich mit der Emotion zu verbinden und sie anzuerkennen, dass sie da ist. Ah, und das ist gar nicht so easy. Manche Emotionen denken, ey, jetzt habe ich so lange meditiert, das müsste ich schon hinter mir haben. Und jetzt taucht das Biest schon wieder auf. So, also dich damit verbinden, dass sie da ist. Ah, interessant, jetzt kann ich was Neues lernen. Jetzt in meinem Reifezustand taucht diese Emotion auf, diese Wut. Mal gucken, was ich da jetzt Neues rauskriege. Jetzt habe ich einen neuen Umgang damit. Früher bin ich ausgetickt, jetzt versuche ich was anderes. Also, erster Schritt. Suchen im Körper, Akzeptanz, dass da ist. Zweiter Schritt. Dich mit dem Atem, sehr somatisch, dich mit dem Atem, mit dieser Emotion verbinden. Viele Emotionen leiden darunter, dass sie Mutterseelen allein in uns herumgeistern. Jahrelang. Tauchen auf, werden weggeschickt, tauchen auf, werden weggeschickt, tauchen auf, werden weggeschickt. Wenn du so mit dem Hund umgehst, beißt er dich irgendwann oder er sucht sich neues Fräuschen oder Herrchen. Oder wird ganz, ganz traurig. Also, wir gehen mit unseren Emotionen schlimmer um als mit dem Hund. Und Hunde haben viel Liebe und Zuwendung verdient. Also, das ist wie ein lebendes Wesen, das ist ein Aspekt von uns. Jede Emotion ist nicht irgendwas Fremdes, es ist ein Teil deiner Energie, die sich formiert, einfärbt, rot, grün, blau, gelb, lila, gestreift in diese Emotion. Du verbindest dich damit. Und jetzt die tolle Frage von Velvet. Wie fühlt es sich an? Nicht die Emotion, das kennst du. Dich mit der Emotion zu verbinden. Wie fühlt es sich an, endlich zu deinem Ärger hinzufühlen, dass der da sein darf? Ich habe schon mal in der transpersonalen Arbeit, wo ich für mich allein unterwegs war, den ganzen Tag, taucht ein Schmerz auf im Solarplexus. Und in mir war ein unglaubliches Glück, dass endlich dieser Schmerz sein konnte. Es war ein psychosomatischer Schmerz, also auf allen Ebenen. Und es war Schmerz, aber gleichzeitig war ich total glücklich, weil ich gefühlt hatte, boah, das hat ewig gewartet und jetzt darf ich das fühlen. Und ich habe ganz viel Zeit und es darf 2 Stunden da sein, von mir aus länger. Also das ist es. Wie fühlt es sich an, wenn ich mich damit verbinde? Groff sagt, auch bezogen auf Trauma, das eigentliche Problem ist nicht, was wir erlebt haben. Das eigentliche Problem ist, was wir nicht erfahren haben. Nämlich, dass traumatische Erlebnisse oft nicht ganz rund sind, weil sie einfach zu heftig sind. Das ist Kategorie Zeichen des Traumas, klar. Manches ist uns damals zu heftig. Ja, aber dann braucht es einen Kontext, in dem wir in einem nicht traumatischen Milieu, wie zum Beispiel hier oder Trupes-Abmacher-Therapie, wo wir das nochmal fühlen können und wo es rund wird, sodass das Fehlende der Erfahrung hinzukommt und das Trauma nicht mehr das Trauma ist, sondern eine wuchtige Erfahrung. Und das ist der Zugang, der neue Zugang. Wie fühlt sich das an, das in mir zu fühlen, meinen Schmerz oder meine Wut oder meine Verzweiflung zu fühlen? Du musst nicht zum 140. Mal die Verzweiflung fühlen, sondern fühl die Verbindung dazu. Zweiter Schritt. Dritter Schritt. Den finde ich auch super. Auf so eine Idee kann nur ein buddhistischer Lehrer kommen oder Lehrerin. Gib deine Emotionen riesigen Raum. Nicht gemein, lass sie sich ausdehnen und groß werden, sondern gib ihr Raum. Der Raum ist das Große, wie ein Stern im Weltall. Und John Velvet sagt, manche Wut braucht so viel Raum wie die ganze Welt. Manchmal sagen Menschen, ja, da sind so viele Gedanken im Kopf und so. Und dann so ein Impuls, wenn das nicht aufhört. Ich hatte mal einen Manager, der war gut im Zen, aber der hörte nicht mehr auf zu denken in einem Retreat. Und ich gesagt, stell dir vor, dein Kopf wird ganz riesig. Riesig, wie ein riesiger Raum, sodass deine Gedanken nicht mehr an die Wände stoßen. Und das war die Lösung. Ich dachte, endlich kann das entspannen, ich muss das nicht wegmachen. Ja, lass die Emotionen riesigen Raum bekommen. Schaff Raum, kann die sich entfalten, kann die atmen. Kriegt die Platz. Dann fällt dir was Neues ein. Dritter Schritt. Vierter Schritt. Jetzt zoomen wir uns wieder ein bisschen ran. Wir nehmen die Emotionen her, fühlen sie und schauen in sie hinein. Das ist der schwierigste und herausforderndste. Das ist der eigentliche. Im Mahamudra gibt es solche Praktiken oder im Vajrayana oder in einer sehr, sehr tiefen Körpertherapie auch. Schau in die Essenz der Emotion. Was ist da drin? Und in der Emotion ist immer was anderes. Also zum Beispiel diese Frage, die wir gestern hier hatten, im Austauschrunde, wenn diese Energie nicht Wut ist, was ist sie dann? Und dahin zu schauen, das ist die tiefere Tiefe. Oder die andere Frage, die auch da war, das in den Protest gehen. Das ist eine Ausdrucksform, was ist dahinter? Was ist die Grundenergie von in den Protest gehen? Und wenn ihr lang genug forscht, kommt ihr immer zu einer freien und erwachten Energie. Weil wir zutiefst freie und erwachte Wesen sind. Das kann gar nicht anders sein. Wir landen immer bei unserem freien, erwachten Wesen. Und das ist natürlich ein riesiges Feld und da gibt es verschiedene Spuren auch und da können wir ganze Retreats drüber halten. Eins haben wir im Sommer gehabt, einige von euch waren dabei mit den Lataif aus dem Sufismus, diese 5 Grundenergien. Und vieles gibt es dazu. Chakren ist ein anderes Modell, um das zu verstehen. Aber nur einfach das hier als Technik mit Emotionen zu arbeiten. Schau in die Emotionen herein. Die furchtbarste Wut ist im Kern, was ist das? Was ist da drin? Boah, feurige Energie. Die Sufis würden sagen, rote Latifa. Wow. Was ist da drin? Aus was besteht das? Und wenn du noch weiter reingehst, aus einer unglaublichen Klarheit, dass ich kostbar bin, ein einzigartiges, kostbares Wesen, und das in der Essenz, was ist von Liebe zu mir und letztlich zum Leben. Und dass ich das Geburtsrecht habe, groß zu sein, mich zu entfalten. Und wenn mir eine über die Matte latscht, dann wird es zum Feuer. Aber das Feuer ist nicht alles. Das ist nur die Oberfläche. Dahinter geht es weiter wie in das Zentrum eines Sterns. Und im Sternzentrum ist reines Sein, Leuchten. Als Beispiel. Und fünfter Schritt. Da drin kannst du ruhen. Da drin ist Wohlsein. Wenn du diese Qualität, diese essentielle Qualität in der Emotion siehst, sehen, fühlen, spüren, erkennen, ist da eins. Verstehst? Lass dich da drin ruhen. Lass dich davon tragen. Und je mehr du das tust, umso leichter wird es für dich dann im Alltag, wenn die Emotion aufpoppt, sie wieder zurückzuverbinden zu dieser Qualität. Und manchmal spüren wir, dass wir diese Emotion gar nicht mehr so brauchen, weil wir uns sicher sind, dass wir eigentlich so sind. Gut, das sind die fünf Schritte nach John Velvet. Wenn wir uns jetzt wieder ein Stückchen mehr mit unserer Herzmeditation verbinden, dann hat das eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, deshalb baue ich das hier auch gerade hintereinander für euch, auch wenn es jetzt nicht identisch ist. Wenn wir, wie nachher in der Herzmeditation, wo ich euch hinführen mag, wir werden eine Übung im Liegen machen, den Herzraum erforschen und dann im Sitzen die klassische somatische Herzmeditation, also den Herzatem. Und dann könnt ihr, vielleicht erfahrt ihr was anderes, aber die Möglichkeit besteht, dass ihr drei Schichten füllt. Und die erste ist uns ziemlich vertraut. Unser Herzzentrum, also Fühlherz, energetisches Herz, ja, Herzzentrum, empfinden wir manchmal verwundbar, manchmal liebesfähig, manchmal warm, manchmal mag nicht und so weiter. So, aber in Summe als ein Antworten unserer personalen Intelligenz auf das Leben. Das Herz gibt stark diese Antwort, gibt diese Resonanz. Das Herz resoniert. Deshalb fühlen wir so schnell im Herzen. Ja? Wir fühlen, was uns jemand sagt oder wie sich jemand anfühlt oder wie die Natur ist oder wie eine Musik wirkt oder wenn ein Vogel singt, berührt es unser Herz. Diese grundlegende Berührbarkeit des Herz, der Herzqualität, ist dieses Antworten auf das Leben. Wir verwechseln das oft mit, deshalb habe ich das mit den Emotionen vorgeschoben, wir verwechseln das oft mit Emotionalsein und allen möglichen Antworten. Das kann sich dran doggen, aber es ist nicht eigentlich die Antwortqualität des Herzens. Das ist häufig was Biografisches oder aus unserem Mind oder Konditionierung oder was im Körper sitzt, das ist alles okay. Ja. Nur Herz ist noch tiefer. Also das ist die obere Schicht. Jetzt geht's weiter. Das Antworten des Herzens, das ist so intelligent. Wenn wir weiter nach innen gehen, spüren wir eine... Meist können wir das besser spüren, wenn wir schon in dem Innersten, im Dritten sind, aber ich mag es trotzdem, die Schicht nach, dass es klar wird, durchgehen. Spüren wir eine unglaubliche Wärme. Eine Wärme, die was, also nicht physisches nur hat, sondern eine Wärme, die was hat von einem bedingungslosen Mitgefühl. Akzeptanz, Liebe. Osho sagt einmal den schönen Satz, zu lieben ist das Verlangen, die ganze Existenz zu segnen. Das ist diese Dimension. Und wenn wir wirklich, also wenn wir in der Liebe sind, Liebe ist keine Emotion, Liebe ist ein Seinzustand, wenn wir wirklich in der Liebe sind, gibt es nichts, was wir ausschließen. Deshalb staunend machen uns oft weise Menschen, die in dieser Qualität sind, die niemanden rausschmeißen aus ihrem Herzen. Auch wenn sie klar sehen, du tust das, ist nicht hilfreich, brauchst noch was. Ja? Aber dieses Lieben ist bedingungslos. Also das ist diese enorme Wärme und es tut gut, uns die erstmal selber zu geben, die durch alle Zellen floaten zu lassen und zu spüren, alles kannst du respektieren, die albernsten, verrücktesten, abgefahrensten Aspekte von dir selber. Die haben alle Recht, zu deiner inneren Teeparty zu kommen. Ohne, dass du die Polizei rufst oder irgendwas anstellst. Also diese tiefe, bedingungslose Wärme, das können wir nur in uns erfahren. Und jetzt noch weitergehen, kommen wir in den Raum, das ist relativ gut zu spüren auch, mit dem Herzatem, und einige von euch kennen das, kommen wir in einen Raum, der fühlt sich völlig frei an. Der ist völlig offen, völlig bedingungslos. Der ist wie eine klare Quelle im Zentrum. Den fühlen wir oft erst als Punkt und dann als Raum. Oder als Brunnen. Manche beschreiben das als Brunnen. Völlig klares Wasser. Völlig, völlig frei. Und das ist eine radikale Offenheit des Herzens, die wir oft verwechseln mit Verwundbarkeit. Chögyam Trungpa beschreibt die Offenheit des Herzens, hat einige sehr, sehr schöne Passagen in seinem Meditationsbuch vom meditativen Leben, ist Shambhala über den spirituellen Krieger, die Kriegerin. Das finde ich sein schönstes Werk. Deutsche, etwas flache Übersetzung vom meditativen Leben, Chögyam Trungpa, sehr empfehlenswertes Meisterwerk. Und da gibt es einige unglaublich tiefe Passagen über die Herzqualität. Und etwas, was er da beschreibt, ist, wenn unser Herz in diese Offenheit kommt, fühlen wir, dass uns eigentlich nichts mehr verletzen kann, weil unser Herz schon von allem verletzt worden ist, was es gibt. Das heißt, wir sind da durch. Das heißt nicht, dass wir keine Trauer, keinen Schmerz, keine Angst mehr fühlen. Klar, aber es ist nicht mehr dieses Grundlegende, das Herz zumachen müssen, um nicht verletzt zu werden, sondern wir wissen, das Herz muss nicht zumachen, das Herz ist völlig frei und unverletzbar. Und die buddhistische Tradition sagt auch, das Herz ist nicht karmisch, das Herz hat kein Karma. Das heißt, keine rumgeschleppten Altlasten aus unserer Biografie oder noch länger oder sonst woher. Das bedeutet aber, das Herz ist nicht traumatisierbar. Das ist eine wichtige Botschaft. Was traumatisierbar ist in uns, unsere Psyche, unser Geist, das kann das Herz verschließen. Aber das Herz selbst existiert tiefer als diese Dimensionen, wo Trauma, Verletzung, Biografie etc. passiert. Und die meisten Menschen, viele Menschen auf unserer Erde bleiben bei dem Emotionsherz stehen, bei dieser äußersten Schicht, die dann auch nicht mal eine intelligente Antwort, sondern aufgeladen ist mit Emotionen. Das haben wir zunächst, aber dahinter geht es weiter. Also es ist okay, aber was ist der nächste Schritt? Und aus dieser Essenz, wenn wir spüren, da ist eine Freiheit drin, da ist eine Wachheit, da ist eine Raumhaftigkeit, da ist etwas, wenn du dahin atmest, spürst du, das bin ich eigentlich. Das heißt nicht Satnam, es ist viel tiefer. Es ist wie dein eigener Geburtsort, den du im Zentrum deines Herzens trägst. Und dieser eigene Geburtsort ist, weil das Sein ist, unendlich, unermesslich. Der umfasst das Universum und alle Wesen und dich selbst und ist gleichzeitig in dir. Das ist, was man non-lokalen Raum nennt. Und wenn du das fühlst, dann lesen sich manche Dinge anders. Und das ist fühlbar für uns alles, unser menschliches Geburtsrecht, das wir uns erforschen. Das mache ich nur ein bisschen was erzählen, weil, vielleicht erinnert ihr euch an den ersten Abend, da habe ich so ein bisschen angekündigt, die Themen. Also gestern haben wir geschaut, wie sieht denn aus unserer tiefen, starken Erfahrung unser Alltag aus, wie gestalten wir den? Heute, da nähere ich mich jetzt hin, wie können denn unsere Beziehungen neu werden, wenn wir die aus dieser Herzqualität anschauen? Und deshalb brauchte ich den Vorlauf, damit ich euch dahin mitnehmen konnte oder das klar machen kann, wovon ich jetzt spreche. Aus dieser Qualität, diesen drei Qualitäten des Herzens, Essenz, völlig frei. Bedingungslose Wärme und intelligente Antwort, diese drei Dimensionen, diese drei Schichten, ja, wie so ein Stern. So, und wie konstelliert sich dann Beziehung neu? Das ist sehr radikal. Und ich habe meine Quellen, es ist nicht alles von mir, aber ich versuche es auf meine Weise zu leben. Das Erste ist, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, kreieren wir eine Idee, wer wir sind. Das kennt ihr vielleicht. Das heißt, Inquiry, Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? Nicht die Forschungsfrage, die dann tief führt, wer bist du? Ja, die geht durch diese Muster durch. Aber schau dir mal an, was du über dich selber denkst. So. Weil wir spüren, dass das nicht so ganz stimmt, was wir über uns denken, möchten wir, dass es möglichst viele andere Menschen auch denken. Und deshalb versuchen wir, andere Menschen davon zu überzeugen, dass sie von uns das denken, was wir von uns halten. Also, was tust du? Heiße Frage von Martin Eward. Ich lese gerade sein tolles Buch, Awakening Where You Are, Right Here Now. So Englischsprache, wenn ihr englische Literatur, also wenn ihr Englisch lesen könnt, ist ein tolles, empfehlenswertes Buch von Martin Eward. Das ist der Lehrer von Sahasha. Der ist so in unserem Alter und verbindet Psychologie auch mit Meditation. Awake where you are. Also, und er sagt, er stellt die Frage, Inquiry, tolle Frage, schau mal an, was tust du dafür, dass andere Menschen über dich so denken, wie du über dich denkst, was du von dir halten willst? Und also im positiven Sinne. Aber wir machen eine Manipulation. Ich ziehe heute das und das an oder ich setze die Brille auf oder ich fahre dieses Auto oder ich spreche so oder ich erzähle diese Dinge, damit die anderen das denken, was ich möchte, dass sie denken. Das ist diese Manipulation. Das ist nicht frei. Wir können das alles machen. Ja? Wir können alles Mögliche anziehen, Autos fahren, was immer wollen. Der Punkt ist die Freiheit, das wird uns noch begleiten. Liebe und Freiheit hat ganz viel miteinander zu tun. Wir verlieren im Engagement für Beziehungen oft unsere Freiheit und damit unseren Wesenskontakt. Und irgendwann verlieren wir die Lust an dem ganzen Theater. Also, wenn wir das lassen, das geht nur, oder das ist unterstützend, das ist ein wechselseitiger Prozess, wenn wir spüren, tiefer und tiefer spüren, erforschen, wer wir wirklich sind. Wenn wir spüren, wahrnehmen, wer wir aus dieser Dimension des Herzens, die ich gerade eben beschrieben habe, sind, dann brauchen wir das nicht mehr so stark. Dann sind wir nicht davon abhängig. Wir machen das vielleicht nochmal. Aber es ist mehr ein Spiel. Es ist okay. Aber ich kann es wieder lassen. Oder es rutscht mal rein und dann lasse ich es wieder los. Ja? So. Und ich muss nicht mehr andere manipulieren, dass sie das über mich denken, was ich von mir denken möchte, um zu wissen, wer ich bin. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich fühle das, ich erfahre das tiefer und tiefer. Damit sind wir nie fertig. Ja? So, ich bin dieses Wesen. Und wenn euch das nicht passt, kann ich euch auch nicht helfen. Therapeutin von mir hat mal gesagt, in einem Prozess, macht euch klar, ihr seid unverdauliche Nüsse. An euch kommt niemand vorbei in der Welt. Ja, unverdauliche Nuss sein. Eine Provokation sein für andere. Provokare. Jemanden herausrufen aus dem Versteck. Provokation sein. Sehr hilfreich. Das Zweite, das bahnt sich an, das zweite Radikale ist, ich sage es mal mit einer kurzen Story, weil die dazugehört, die hat mir den Blick geöffnet. Eine Lehrerin, die ist jünger als ich, bei der waren wir längere, die haben sehr tiefe transpersonale Gruppen gemacht, ganz tolle Frau. Die hat gesagt, eines Tages kam die in die Gruppe, sagt sie, ich habe mich die letzten Wochen von einer riesigen Last befreit. Ich habe aufgehört, von anderen geliebt werden zu wollen. Weil, hat sie ausgeführt, wenn andere mich wirklich lieben, brauche ich nichts machen. Das ist wunderbar, ich kann es einfach genießen und beantworten. Und wenn andere mich nicht lieben, kann ich manipulieren und mich anpassen, so viel ich will, es ist keine echte Liebe, die fließt. Die nährt mich nicht, ich kann es lassen. Also kann ich vollkommen entspannen. Aufhören, die Freiheit finden in uns. Das ist die Herzqualität. Die Freiheit finden in dir, aufzuhören, von anderen geliebt werden zu wollen. Das heißt nicht, die Liebe von anderen Menschen ist wertlos. Ganz im Gegenteil. Die Liebe von anderen Menschen ist wunderbar, das Gesehenwerden ist wunderbar. Aber wir nehmen die Unfreiheit raus. Wenn ich das brauche, bin ich unfrei, bin ich in der Sucht, in der Abhängigkeit. Was der andere tut und mein Gedeihenverderb hängt davon ab, ob du mich heute noch liebst oder nicht. Das ist unfrei. Das entkoppelt uns von unserem Wesen. Und deshalb spüren wir kriegen nie genug. Der andere kann machen, was er will. 7 Milliarden Menschengeschwister können uns lieben und wir fühlen uns trotzdem nicht geliebt. Stimmt. Weil das nicht die Lösung ist. Die Liebe der anderen Menschen kommt bei uns erst an, wenn wir innerlich frei sind, wenn wir in Freiheit antworten. Und wenn wir gegründet sind in uns und diese Wärme und Essenz und auch Wärme für uns selbst spüren können, zu der, dass sich das befreit, dadurch manchmal die Liebe von Menschen hilfreich sein kann, aber nicht als Dauerlösung oder als die große Erlösung, sondern die große Erlösung ist, dass ich das spüren kann. Und dann kann ich natürlich die Liebe von Menschen genießen, das ist wunderbar. Das ist ein Response, das ist das, ah, ich schätze dich in deiner Andersheit und dieses Raum geben für die Verschiedenheit des Menschen, aber wir können es üben. Dieses Raum geben hat was mit dieser freien, mit der Liebe, die frei ist, zu tun. Ha, du bist ganz anders. Du bist heute nochmal anders, als ich dich schon 13 Jahre kenne. Sag mir ein alter Zen-Meister, der gesagt hat, er fragt seine Frau jeden Morgen, wer bist du? Aber nicht, weil er vergessen hat, wie sie heißt, sondern weil er neu wissen will, völlig unvorbelastet, wer sie jetzt ist, als wer sie sich ihm jetzt zeigen will an diesem Tag. Wer bist du? Das ist diese Frische, die da drin ist. Und das geht nur, wenn wir frei werden von dem Haben wollen von anderen. Und dann ein drittes, und kommen jetzt langsam zum Abschluss, und das ist ein, auch, finde ich, ein radikaler Satz, der ist von der Elisabeth Lukas, das ist eine der großen Schülerinnen von Viktor Emanuel Frankl. Großer Wiener Psychiater, österreichischer Psychiater, der jüdischer Abstammung in Auschwitz war und das bahnbrechende, sehr tief berührende, erschütternde Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychiater erlebt das Konzentrationslager. Und er hat aus dem KZ hat er seine Methode der Logotherapie entwickelt. Dass es etwas gibt in uns, was den Sinn fühlt, egal was geschieht. Und das ist unzerstörbar. Nicht traumatisierbar. Also das ist so sein Weg. Und Elisabeth Lukas, Schülerin, bringt folgenden radikalen Satz, der sehr einfach ist. Zu lieben, anstatt geliebt werden zu wollen, ist die Neurosenheilformel Nummer 1. Ich finde das genial. Und sie sagt, wenn ich ein Mensch bin, der schlimme Dinge tut oder der böse ist oder der Leid zufügt, können mich so viele Menschen lieben, wie sie wollen. Es kann sein, dass ich mich nicht verändere. In dem Moment, wo ich als ehemaliger Verbrecher beginne zu lieben, verändert sich alles. Deshalb ist es Lieben der Shift. Und Lieben nicht im Sinne von geben, sondern lieben. Jetzt docke ich nochmal an die Phänomenologie des Herzens von Beginn. Ich entdecke, dass mein Herz ja schon überfließt von Wärme und Liebe aus dem Wesen. Das Thema ist gar nicht, geliebt werden zu müssen. Auch wenn es auf einer anderen Ebene sehr schön und hilfreich ist. Ja. Sondern es ist so ein bisschen wie, du kommst in den Pazifischen Ozean und der Ozean ruft dir zu, gib mir Wasser, ich habe so Durst. Dann sagst du, hallo, du bist doch der Ozean, du bist das Wasser. Ja, das weiß er gerade nicht. Ja, unser Herz ist Ozean, ist strömende Liebe, das will sich geben, das will in diese Welt strömen. Die Frage nach, wer liebt mich denn jetzt, ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie kann die Quelle sich entfalten? Und diesen Zugang zu checken, ist die Heilung. Wenn wir lieben, heilt es. Und wir brauchen das auch, um dass die Liebe von anderen, die ja auch wichtig ist, bei uns ankommt. Wenn wir nicht lieben, können wir die Liebe der anderen nicht lieben. Deshalb kommt sie nie an. Deshalb werden wir nicht satt. Erst in dem Moment, wo wir lieben, selber lieben, können wir die Liebe der anderen lieben und kommt sie bei uns an. Trifft sie auf ihresgleichen. Und dann fühlen wir uns genährt, aber nicht, weil die anderen uns lieben, sondern weil wir in der Liebe leben.